Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias hören wir einen Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes, also aus dem letzten Buch der Bibel, wo der Prophet Johannes schreibt: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie die Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Herr, segne du dein Wort an uns, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wir lesen Nachrichten. Wir hören Nachrichten im Radio oder voneinander. Wir sehen Nachrichten im Fernsehen oder im Internet auf den verschiedensten Kanälen. Von morgens bis abends und von abends bis morgens werden wir mit Nachrichten überschüttet. Wir können sie überall lesen, hören und sehen. Meist sind es aber schlechte Nachrichten. Denn schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Bad news are good news ist ein Grundsatz des Journalismus. Die schlechten Nachrichten, das sind die guten Nachrichten, nämlich die guten für diejenigen, die Nachrichten verkaufen. Und so schaffen es die guten Nachrichten meistens eher in die Schlagzeile, die schlechten Nachrichten eher in die Schlagzeilen als die guten Nachrichten. Und es ist ja auch so, dass man den Eindruck hat, es nimmt immer zu an schlechten Dingen in dieser Welt. Wer weiß, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Möglichkeit, Nachrichten wahrzunehmen, erheblich gestiegen ist durch Internet, soziale Medien, durch die vielen Kanäle im Fernsehen, im Radio. Die Zeitungen werden weniger, aber immerhin, man nimmt eben viele schlechte Nachrichten wahr. Und in den letzten Jahren hat sich sicher auch einiges verändert in unserer Welt. Das Drohen und die Gewalt sind wieder zu Mitteln der Politik geworden und man scheint sie für probate Mittel zu halten, mit denen man seinen Willen durchsetzen kann gegen andere. Und der eigene Wille, der zählt eben am meisten. Man nimmt nicht Rücksicht aufeinander, sondern wir lesen, hören und sehen, wie fremde Länder einfach überfallen werden von anderen Ländern, die meinen, sie hätten ein Recht darauf, diese Länder zu besitzen, und da die dem Recht nicht nachgeben, gehen sie über Drohen in Gewalt über und versuchen, das andere Land zu besetzen, koste es, was es wolle, auch an Menschenleben. Oder sie fangen an, die eigenen Bürger zu unterdrücken, die Meinungsfreiheit einzuschränken, die Menschen ins Gefängnis zu stecken, wenn sie einem nicht passen, und sogar auf eigene Bürger zu schießen, wenn sie protestieren. Und dann tritt man trotzdem noch auf und zeigt sich als der Herrscher, der den Frieden bringt, der den Friedensnobelpreis verdient und ewigen Frieden verspricht, wenn er irgendwo Friedensverträge macht. Oder ein anderer, der meint, er müsse ein heiliges Land einnehmen und nicht nur seines, sondern auch die Nachbarländer gehörten dazu und sie seien zusammen so eine heilige Gemeinschaft gegen alle anderen bösen Satanisten und was immer ihnen vorgeworfen wird. So müssten sie einen heiligen Krieg führen und werden sogar noch von Kirchenfürsten im eigenen Land unterstützt, die auch meinen, es müsse so einen heiligen Krieg geben und dann noch erzählen, dass die Soldaten im Krieg, die andere massenweise totschießen, am Erlösungswerk Christi teilnehmen würden, weil sie ja die Heiligkeit dieses Landes in irgendeiner gewalttätigen Weise durchsetzen würden. Das sind Herrscher, die sehen sich selbst als die Sonne an, um die sich alles dreht, als müsste die ganze Erde sich um sie drehen und als wären sie die Lichtbringer für diese Welt und für die Menschen. Sie gucken nicht hin, wie viele Schatten sie werfen. Sie meinen, sie seien die Größten und hätten alles recht. Sie hielten die Welt und die Sterne in der Hand und würden damit den Menschen mit ihrer Herrschaft das Heil bringen. Wir hören es aber als schlechte Nachrichten. Und so hat man es damals auch gehört, als die Offenbarung geschrieben wurde. Am Ende des ersten Jahrhunderts, da war der Kaiser Domitian in Rom, der herrschende Kaiser, der auch Münzen prägen ließ mit dem Siebengestirn in der Hand. In dem Fall war es sein früh verstorbener Sohn, der auf einer Weltkugel sitzt und gewissermaßen den Herrscher repräsentiert, der die Welt und die Sterne eben das Siebengestirn in der Hand hat. Und auch andere römische Kaiser haben das Siebengestirn gerne als Machtzeichen verwendet und sich dann durchgesetzt gegen alle anderen, auch gegen christliche Gemeinden unter Domitian, die er verfolgt hat. Es ist kein Wunder, dass es unter uns immer mehr Menschen gibt, die keine Nachrichten mehr sehen, hören oder lesen wollen, denen es einfach zu viel wird mit diesen ganzen schlechten Nachrichten, die man da immer wieder hört. Dann kommen sie auch noch in der Predigt vor. Da ist dann irgendwann die Geduld zu Ende, die man hat, um sich das alles anzuhören, es zu sehen im Fernsehen oder zu lesen in der Zeitung. Und man fängt an, die Bedrängnis zu meiden, die da entsteht, dass man sich eingeengt fühlt unter all diesen schlechten Nachrichten. Man möchte es einfach nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr dieses Leiden sehen, das einem da gezeigt wird. Das heißt nicht, dass man kein Mitleid hätte mit denen, die unter dieser Gewalt und unter diesen Drohnen leiden, die in den Kriegen sind, die verfolgt werden. Man hat wohl Mitleid, man kann nur nicht mehr hinsehen, man kann es nicht mehr wahrnehmen. Man kann nicht mehr wahrnehmen, wie die Menschen in der Ukraine Tag für Tag leiden, wie sie frieren, weil ihnen die Stromversorgung, die Heizungsversorgung zerstört wurde. Wie auch christliche Gemeinden leiden, einmal unter den Spaltungen, die es da in der Ukraine gibt, aber auch darunter, dass ihnen schlicht und einfach ihre Kirchengebäude zerbombt werden und dass die Menschen fliehen müssen und damit die Gemeinden auseinandergerissen werden. Oder wenn man zerstörte Kirchen in Syrien sieht, wo Islamisten, Extremisten Anschläge begehen, auch in anderen Ländern dieser Erde und auch gegen andere religiöse Minderheiten da, wo sie eben in der Minderheit sind, da schlägt man einfach auf sie los und nutzt seine Macht aus. So wie es offenbar den Christen in Kleinasien ging, zur Zeit des Johannes, zur Zeit der Offenbarung, in diesen 7 Städten mit den schwer aussprechbaren Namen, außer Ephesus, das kennt man vielleicht, oder Smyrna, die so einen kleinen Kreis bilden, so von Ephesus ausgehend in Kleinasien und an die der Prophet Johannes schreiben soll. Auch sie haben unter Verfolgung gelitten. Auch sie haben darunter gelitten, dass sie selbst keine Stimme mehr hatten, dass die Kirche die Stimme verloren hat im Konzert dieser Mächtigen, so wie wir es selber auch wahrnehmen, dass auch unsere Kirche immer mehr verliert an Stimme in dieser Gesellschaft. Aber ob wir es hören wollen oder nicht, da wird eine Stimme laut. Eine Nachricht, eine Botschaft wird laut. Sie braust, sie ist zu hören. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich umzuwenden und zu sehen, wer da spricht. Wer ist es, der da redet? So dreht sich Johannes um. Und auch wir wenden uns um, um zu sehen, was er da beschreibt. Und es ist ein seltsames Bild. Man kann sich gar nicht alles merken, was da erzählt wird, was das für eine Gestalt ist und wie sie von was sie umgeben ist. Man hat so ein bisschen Anklänge an Fantasy, wenn Sie Fantasy-Literatur gerne lesen oder Filme sehen, dann werden Sie immer wieder Elemente aus dieser apokalyptischen Literatur finden, die es eben schon zur Zeit des Neuen Testaments gab. Da hat sie gewissermaßen die Quellen für ihre Bilder, um da irgendwelche mächtigen, seltsamen Gestalten darzustellen, die gegeneinander kämpfen, die im Grunde genommen ein bisschen ein Bild der Welt auch unserer Zeit sind. Und so wird da eine Gestalt beschrieben, eine Gestalt, die gewissermaßen gegenübergestellt wird der Macht des römischen Kaisers. Eine Gestalt, die hell ist wie die Sonne, die die 7 Sterne in der Hand hält, die ein Herrschergewand trägt und einen goldenen Gürtel um die Brust hat, also im Grunde genommen das Gegenbild zum römischen Kaiser, größer als der römische Kaiser, größer als die Herrscher dieser Welt, bedeutender als sie. Er hat Macht über die Sonne, er hat Macht über die Sterne, er hat Macht über die Welt, er hat Macht über Tod und Leben. Und jetzt kann man sich natürlich denken, dann stellt man eben einfach ein Bild dem entgegen, dann ist das so wie in unserer Welt auch, der eine sagt, ich bin mächtig, der andere sagt, nein, ich bin mächtig, der andere sagt, ich bin viel mächtiger, der andere sagt, ich bin noch viel mächtiger, ein bisschen wie im Kindergarten, wenn die Kinder einander vormachen, wie sie doch besser sind als die anderen. Aber hier kommt eben etwas anderes hinzu, etwas, was die römischen Kaiser und was auch unsere Herrscher einfach nicht können. Er sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Da ist einer, der ist gestorben und der ist auferstanden. Und das ist das Entscheidende, dass er anfängt zu reden. Dass er nicht einfach nur ein Bild ist. Das Bild für sich genommen wäre einfach nur ein Gegenbild zum anderen oder ein Abbild von den anderen. Nein, hier ist einer, der war tot und er ist lebendig. Und damit kann er zeigen, dass er tatsächlich eine Macht hat, die kein römischer Kaiser und kein Herrscher dieser Welt hat. Sie können wohl viele töten, sie können aber niemanden lebendig machen. Sie können selber auch wieder sterben, aber sie können nicht wieder lebendig werden. Und Putin, der meint, er könne vielleicht in irgendeiner Weise das Leben verlängern durch irgendwelche medizinischen Eingriffe oder sowas. Auch er wird einmal sterben. Und so zeigt sich der, der Herr ist über Tod und Leben. Und er zeigt sich genau darin, dass er es sagt, nicht in dem Bild. Aus dem Bild selber kann man das nicht wahrnehmen. Er zeigt, dass er die Macht hat über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er und nicht irgendwelche Götter der Antike, keine Herrscher, Kaiser, keine Präsidenten und Armeen, alle können nicht von sich sagen, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das kann nur Christus von sich sagen. Und so entsteht zunächst ein Schreckensbild. Ein Schreckensbild von einer seltsamen Gestalt, wenn man sich das in der Kunst ansieht, wo man versucht, das umzusetzen. In der Nähe von Erlangen gibt es eine Kirche, da hat man das versucht umzusetzen. Es sieht fürchterlich aus. Es sieht einfach nur grausam aus. Es ist ein Schrecken, der dem Schrecken entgegengesetzt wird, und auch Johannes fällt um wie tot. Und dann wird er aufgerichtet. Und dann eben wird gesprochen. Dann geht es nicht mehr um ein Bild, das er sieht, sondern es geht darum, dass Christus ihm sagt, worum es eigentlich geht. Der Schrecken, der den Johannes erfasst hat, der verliert seinen Schrecken durch das, was Christus zu ihm sagt. Er fällt um, wie die Jünger auf dem Berg der Erscheinung umfallen. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört. Und Christus richtet sie wieder auf. Und so richtet er auch den Propheten Johannes auf. Und er richtet ihn auf mit den Worten, fürchte dich nicht. Das ist das, was das Neue Testament, was die Offenbarung, was auch schon das Alte Testament uns sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Steh auf. Habe Mut. Das ist die Losung für den Katholikentag demnächst in Würzburg. Fürchte dich nicht. Das sagt er uns. Und keine Drohung, wie wir es von den Herrschenden kennen. Und so ist die Offenbarung des Johannes nicht ein Geheimwissen über irgendeine künftige Zeit oder das Ende, mit der man dann bemessen kann, wann das sei. Sie ist offenbar, sie ist lesbar, auch wenn sie oft genug missverstanden wurde und Schwierigkeiten hatte, schon in der Zeit der alten Kirche überhaupt in den Kanon der Bücher zu kommen, die im Gottesdienst gelesen werden, ins Neue Testament, und hat es gewissermaßen nur an den Rand geschafft als letztes Buch. Und ist dann durch die Jahrhunderte durch immer wieder missbraucht worden, dass man meinte, man könne daraus gewissermaßen einen Kalender machen für die Weltgeschichte und könnte dann identifizieren, was da drinnen an Bildern vorkommt und sagen, das ist hier schon geschehen oder das ist da schon geschehen. Darum geht es eigentlich nicht in der Offenbarung. Und sie ist vielleicht besser auch nicht nur für sich zu lesen, als wäre sie die einzige Offenbarung im Neuen Testament oder in der Bibel, sondern ist nur im Zusammenhang der Bibel zu lesen. Und dann erkennt man eben, dass nach dem Bild das Wort Christi kommt. Die Ansprache, mit der er sagt, fürchte dich nicht, ich habe die Macht über Tod und Leben, habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist die gute Nachricht. Das ist es, was wir brauchen. Dass in all dem Schrecken, von dem hier auch die Rede ist und auf den Bezug genommen wird, die gute Nachricht da ist. Es wird nicht geleugnet, dass es schlechte Nachrichten gibt, die wir hören, lesen, sehen können. Aber es gibt die eine gute Nachricht. Die Nachricht, dass Christus da ist. Die Nachricht, dass Gott alles neu macht, wie es am Ende der Offenbarung heißt und wie es eben das die Losung für dieses Jahr ist. Und so steht die Offenbarung des Johannes an der Seite der Gemeinden, die in Bedrängnis sind, die in Not sind, die kleiner werden, deren Stimme in der Gesellschaft untergeht. Die, die die gute Nachricht unter den Schlechten vermissen, denen gibt sie gute Nachricht. Denen, die selbst unter Druck stehen, die richtet sie auf. Denen, die wie tot sind, denen gibt sie Leben und gibt auch Leben über den Tod hinaus und sammelt die, die in alle Welt zerstreut sind, die klein sind, und führt sie zusammen. Sie richtet die Erschrockenen auf und nimmt den Gewaltigen die Macht. Sie mögen weiterhin laut tönen, Kriege führen, Gewalt ausüben. Aber wenn wir Christus vor Augen und vor allen Dingen in den Ohren haben, dann können wir davor stehen und hören, fürchte dich nicht vor diesen Gewaltigen. Nicht sie haben die Macht über Leben und Tod, über Tod und Leben, sondern unser Herr, der tot war und siehe, er lebt, der bringt uns die gute Nachricht des Lebens und der Erlösung. Er geht auf über uns und seine Herrlichkeit erscheint über uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.